Ganz regulär. Dass ich mal wieder die falsche Episode hochgeladen habe, hast du sicherlich mitgekriegt.
Habe ich, dachte mir, ja, einmal pro Staffel darfst du.
Dankeschön, ja. Asche auf mein Haupt. Ich weiß nicht, Florian hatte mich gestern schon angeschrieben oder hatte die Podcast-Folge kommentiert. Das kannst du bei Podigy ja machen. Und hatte geschrieben, die Überschrift passt nicht. Und dann habe ich geguckt und habe gedacht, wieso, die Überschrift stimmt doch. Episode 2 in Ketten, so viele Ketten. Und dann schrieb die Liki Mea heute Morgen, ob wir wohl den Prolog nochmal hochgeladen hätten. Und dann erst habe ich es eigentlich gerafft, weil, ne, ich habe gestern halt gedacht, wie, entweder habe ich da irgendwas nicht verstanden oder Florian hat sich blöd ausgedrückt oder vielleicht, wahrscheinlich bin ich es einfach nur gewesen. Ich habe wieder nicht
Naja, ich
geschrieben.
weiß nicht, ob ich das nicht genauso verstanden hätte. Mit Überschrift stimmt nicht.
Ist ja auch egal. Es ist jetzt jedenfalls so, dass die richtige Datei hochgeladen worden ist. Ich habe es auch vorhin noch mal angehört. Ich bitte 3487 Mal um Entschuldigung und ja, einmal pro Staffel darf ich. Damit ist das für diese Staffel auch erledigt.
Wer nicht arbeitet, macht auch keine Fehler.
Ach ja, ärgert mich trotzdem, aber gut. Es ist, wie es ist. So.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Osten Aarth. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina. Ich war jetzt gerade noch gar nicht so weit. Ich musste mich erst noch sammeln. Sammel, sammel, sammel. Ja, Episode 3, Kapitel 3, Osten der Welt.
Ich bin einverstanden mit dem Titel. Reicht bei mir auch
Großartig.
nicht.
Ich habe jetzt extra eine Pause gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht heißt das bei dir irgendwie anders. Ende der
Nein.
Welt, was auch immer. Okay, wir sind bei Simon. Den hatten wir zuletzt in Episode 1 und Kapitel 1. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist seit dem letzten Mal auch nicht besonders viel Zeit vergangen, sondern
Ich
es
hätte
scheint so
sogar,
zu sein, dass es eigentlich quasi am nächsten Morgen ist, ne?
sehe ich auch so. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, es ist irgendwie der 20. September. Also ja, sehe ich genauso.
Okay, ja, durchaus möglich. Da bist du besser informiert.
Ja, das war dieser komische Feiertag, den ich nicht in meinem Anhang gefunden habe.
Herbst, Tag und Nacht gleiche, genau. Da ich ja sowieso die komplette Reihe hier stehen habe. Sankt Granistag.
Ja, ich glaube, das war's, ja.
Bitteschön.
Ja,
So.
ich muss mir das irgendwo, glaube ich, mal rauskopieren und irgendwo hinlegen, wenn ich schon
Auch
im
eine
Büro
gute
liegen
Idee.
habe.
Auch eine gute Idee. Gut, also, Sinabik. Oh, geht ja
Die
gut los.
Wortschöpfung aus den beiden guten Freunden Simon und Wienerbick.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich nicht Sinaka sage, dann haben wir sie gleich alle drei zusammen.
Oder so.
Also, Simon, Binabik und Kantaka befinden sich im Feuergarten. Das ist ein Bereich oben auf dem Sesuadra. Und Simon hadert mal wieder sehr mit sich. Er ist nämlich so ein bisschen der Meinung, dass, obwohl er jetzt ein Ritter ist, er sich ja eigentlich gar nicht anders fühlt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle nachvollziehen können. Denn bloß weil da auf dem Tag jetzt irgendwie draufsteht, dass man Geburtstag hat und ein Jahrzehnt älter geworden ist, verändert man sich ja nicht schlagartig über Nacht. Aber Simon passt das nicht. Der hat halt irgendwie wohl noch in diesem Glauben gelebt, wenn ich jetzt Ritter bin, dann wird alles anders.
Ja, Binabik hört, glaube ich, aber auch nur so halbherzig zu, weil er in dem Manuskript von Morgenes liest. Aber er meint tatsächlich schon, dass Simon sich verändert hat. Und zwar eher so ab dem Zeitpunkt, wo er den Drachen getötet hat. Wo ich mal zur Abwechslung nicht Binabiks Meinung bin. Ich würde eher sagen, er hat sich durch die komplette Reise verändert. Also vielleicht schon so ab seiner Flucht aus dem Hochhorst.
Ja, eine Sache, Simon hat den Drachen nicht getötet.
So sieht zumindest Simon das, ja.
Okay, ja, gut, er sieht das so. Aber natürlich, so eine Reise verändert gerade einen jungen Menschen und man muss natürlich auch sehen, dass in dem Alter sich die Menschen natürlich auch noch rasend schnell verändern. Nur für sich selbst, die Person selber, merkt das gar nicht so. Das ist eine Geschichte, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens irgendwann mal begreifen muss. Und Simon steht da jetzt vor und irgendwie, ja, er ist ein bisschen enttäuscht, weil er dachte, wenn das dann alles mal so ist, dann wird irgendwie alles anders. Tja, Flöte piepen. Und Binabik zitiert dann so ein bisschen aus Morgens Manuskript und mahnt da ein bisschen zur Geduld, was nämlich Binabik wieder zu diesem Manuskript bringt. Weil Priester Johann nämlich derjenige war, der einfach immer mit Geduld die passende Gelegenheit ergriffen hat und da einfach Glück gehabt hat. Da berichtet Morgenes von der Schlacht gegen Ardrivis. Kannst du mir gerade mal, nein, du kannst wahrscheinlich nicht mich auf den Stand bringen, wer Ardrivis war?
Nee, aber es klingt irgendwie nach Nabban. Nach irgendjemandem, der aus der Gegend kommt.
Ardrivis war der letzte richtige Nabanai-Imperator. Der ist von Johann besiegt worden. Er ist in dieser Schlacht auch umgekommen von einem Pfeil. Ob das allerdings Johann war, konnte ich jetzt nicht rausfinden. Ardrivis war der Imperator. Ardrivis jüngerer Bruder war Benedrivis. Und da Ardrivis halt in dieser Schlacht verstorben ist, war Benedrivis dann quasi der, der besiegt worden ist und der dann das Herzogtum Nabban übernommen hat. Und das war der Vater von Leobardes und Kamaris und damit der Großvater von Benigaris.
Ich glaube, ich erinnere mich dunkeldüster.
Ja, ich habe es extra nochmal aufgedröselt. Und quasi damit dann der Onkel von Kamaris, ne? Und diese Geschichte von Priester Johann beschreibt auch so ein bisschen, dass Johann da zwar zahlenmäßig unterlegen war, aber sich einen Überraschungsmoment zunutze gemacht hat. Und das ist wieder so ein Punkt, auf den Simon dann voll anspringt, so nach dem Motto, oh, meinst du vielleicht, wir sollten auch angreifen? Da merkst du gleich wieder, dass der so mit den Hufen scharrt und der will was tun. Das kommt ja im Laufe dieses Kapitels jetzt dann doch nochmal, der ist halt ungeduldig, der möchte halt so.
Ja, er ist jetzt Ritter und er möchte sich beweisen, ja.
Ich kann ihn verstehen, dieses Wort mit G war noch nie meins, das erzähle ich ja auch immer wieder. Und Binabik erklärt ihm dann, ja, es kommen zwar immer mehr Leute nach Neu-Gadrinzet, aber ganz so einfach, wie du dir das vorstellst, ist das halt leider auch nicht.
Ja, vor allen Dingen, weil diejenigen, die geflohen sind, garantiert keine ausgebildeten Ritter oder irgendwo Streitkräfte sind, sondern eher die Familien, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen.
Das ist ja dieses Bild der Flüchtlinge, die wir ja schon öfter von den Siedlern in Gadrinzet und Neu-Gadrinzet gesehen, also dieses Bild haben wir schon öfter gesehen. Und genau das ist es nämlich. Die haben nichts zu futtern. Das kommt auch später nochmal, dass alle auch sagen, wir wissen gar nicht, wie wir diese Leute hier alle satt kriegen sollen. Und dann denke ich, klar, es sind keine Soldaten. Die haben keine Waffen. Also das ist, was, ja. Das ist relativ schwierig, da jetzt hinzugehen und zu sagen, ey, machen hier jetzt Attacke und auf und
Somit die erfahrensten Männer, die sie ja eigentlich momentan haben, sind ja diejenigen, die von den Hrithingen abtrünnig geworden sind.
Jawohl, genau so. Jo, das erstmal zu der Szene, ne?
Wechseln wir wieder zu Josua und Kamerakind Deonot. Josua, der das Schwert eindringlich anguckt, als würde er das zu ihm sprechen oder er hofft vielleicht sich irgendwo eine Lösung. Was liegt hier so offen rum?
Was, das passt Deonort nicht.
Nee, aber Josua sagt, naja, also wenn es jemand wirklich klauen will, dann würde er das tun. Und wenn das Schwert weggetragen werden will, dann kann das sie sowieso nicht verhindern. Und er erhofft sich auch, glaube ich, so ein bisschen, dass irgendjemand ja eigentlich aus diesem einfachen Volk vielleicht noch eine Idee hat, wie die Schwerter überhaupt helfen könnten. Weil das ist ja eigentlich auch noch die große Frage. Also schön, wir haben jetzt eins dieser großen Schwerter. Was machen wir jetzt damit? Bloß, dass ich es habe, heißt ja noch lange nicht, dass ich es richtig benutzen kann. Oder es sich benutzen lässt. Die Dinge haben ja ein Eigenleben.
Genau. Josua ist auch der Meinung, dass das halt irgendwie Hoffnung bringt. Weil es ist ja jetzt schon tatsächlich mehr, als sie vor einem Jahr hatten. Da hatten sie ja gar nichts. Jetzt haben sie immerhin schon mal eins von diesen Schwertern. Und auch wenn Dorn jetzt so eins ist, was so gar nicht unbedingt das macht, was die anderen wollen, sondern eigentlich immer so das, was Dorn selber will und keiner so genau weiß, was das Schwert will, ist es doch irgendwie so ein, ja, Hoffnung,
Zeichen. Wir haben das ja später nochmal, Symbole haben Macht, ne?
Ja, ja. Und Josua sagt dann halt auch nachher nochmal, hätten wir damals auf das Volk in der Frostmark gehört, als es uns sagte, im Land gehe Böses um. Wer weiß, wie viel Qualen uns erspart geblieben werden. Also der erkennt auch, dass das, was das Volk sich so untereinander erzählt, zwar nicht immer unbedingt der Wahrheit entsprechen muss, aber dass das vielleicht einen wahren Kern oder eine wahre Ursache hat. Und das finde ich schon sehr weise. Weil wir haben ja was zu tun mit einer alten Prophezeiung, mit Dingen, die vielleicht noch den Trägern der Schriftrolle bekannt sind, unter Umständen vielleicht. Aber wir haben ja auch schon erlebt, dass wir so Informationen aus so Ecken gekriegt haben, bei denen wir da gar nicht mit gerechnet haben. Ich sag nur Strupp, der dann auf einmal um die Ecke kam und erzählte was von Dorn, ne?
Ja, das haben wir ja dann später auch nochmal. Jetzt habe ich einen Freund verloren, da war was. Okay. Ja, das ist, Märchen ist, haben ja auch meistens irgendwo ihren wahren Kern. Die erzählt man sich ja auch nicht nur, um Kinder zu erschrecken oder zu gruseln, sondern da ist ja meistens auch irgendwo was dahinter. Und was mir auch aufgefallen ist, Deonot macht sich Sorgen um Josua, weil er sagt, also zum einen scheint er zwar für sein Volk irgendwo einen optimistischeren Eindruck zu machen, aber er ist immer noch in sich gekehrt, will es aber halt nicht so nach außen zeigen. Und er macht irgendwie einen verletzlicheren Eindruck oder gealterter.
Da liegt natürlich auch eine Riesenlast auf ihm, ne? Und Josua neigt ja dazu, dass er das ganze Leid der Welt alleine tragen will.
Ja.
Um es mal so ganz pauschal zu formulieren. Also, ja. Ich meine, im Prinzip hat er recht. Er ist ja derjenige, der nachher entscheiden muss und der die wichtigen Entscheidungen fällt. Aber also ich persönlich bin ja immer so der Meinung, jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung, weil wenn du dich nicht entscheidest, entscheidet es dann irgendwann irgendwer anders für dich. Und wenn ich das entscheide, dann habe ich immerhin noch selber in der Hand zu sagen, ich habe das so entschieden. Für mich war das zu dem Zeitpunkt die bessere Variante und es hat halt nicht geklappt, aber okay, ich habe es halt entschieden. Das ist zum Beispiel etwas, was vielleicht auch mit diesem, ich habe keine Geduld, zusammenhängt. Ich kann halt unheimlich schnell sagen, mache ich oder mache ich halt nicht. Boom, fertig. Und ich bin total fein damit. So, aber wieder zurück zu unserem Buch. Genug Küchenpsychologie.
Die beiden bekommen Gesellschaft von Geloe.
Ja.
Gerade eben auf diese Kommentare hin, so frei nach dem Motto, vielleicht hat ja irgendjemand aus dem einfachen Volk irgendwelche Geschichten, die uns weiterhelfen können. Kommt dann eben Geloe wieder mal mit unserem Gedicht um die Ecke.
Das ist schon sehr schlau gemacht, dass es jetzt nochmal quasi vorgetragen wird, damit der Lesende das auch nochmal so im Hinterkopf hat.
Ich finde das allgemein, das merkt man diesen ersten Kapiteln schon an, dass sie so ein bisschen die ersten Bücher zusammenfassen und wieder was in Erinnerung rufen.
Ja.
Also das merkt man immer wieder mal, finde ich aber immer schön geschickt eingeflochten.
Ja, nicht so dieses mit dem Holzhammer. Manchmal hat man ja so das Gefühl, das wird nur erzählt, um das, was davor ist, zu erzählen. Sondern es wird halt so wirklich schön in die aktuelle Handlung eingewoben. Ne?
Dabei hätten wir ja sogar in den Büchern jeweils noch eine Zusammenfassung vorne drin. Aber ich finde, die braucht es gar nicht so unbedingt.
Das hängt aber davon ab, wenn du das damals gelesen hast und zwischen dem Lesen vom zweiten und vom dritten Teil kannst du sicherlich bei Teds Geschwindigkeit gut ein Jahr, anderthalb rechnen. Dann fehlt dir da, dann hilft das schon, dass du das wieder präsent hast auch. Wenn du es jetzt so schnell hintereinander wegliest, kann es natürlich sein, dass du denkst, ja, ja, weiß ich alles, aber du weißt es halt alles, weil.
Ja, aber ich meine, es gibt ja mehr Fantasy-Serien, wo die Autoren länger brauchen und du hast das eigentlich selten, dass du so eine Zusammenfassung drin hast.
Ich finde das super, super schön. Ich habe von dem Ryan Cahill jetzt ja gelesen, The Bound and the Broken. Da ist im vierten Teil keine Zusammenfassung drin und es gab mal eine auf der Webseite, aber weil die Website gecrasht ist, ist die da auch nicht mehr. Und gerade bei englischen Büchern finde ich das für mich persönlich sehr hilfreich, weil da manchmal auch noch so, ja, so Sachen, die in der Originalhandlung so nebenbei erzählt werden, die aber wichtig sind, die kommen dann in dieser Zusammenfassung nochmal vor und dann denkst du nochmal, ach ja, so, ne? Sonst stehst du nämlich manchmal davor und denkst, da war was, aber. Und ich bin auch ein Freund davon, muss ich wirklich sagen. Ich finde das
Ja,
super.
es ist ja nicht so, dass ich es schlecht finde, aber wie gesagt, ich finde es eher ungewöhnlich und selten, leider, wie gesagt, gerade bei so großen Fantasy-Serien finde ich es eigentlich fast angebracht. Und andererseits macht es dann, ist es dann in Büchern bei jemandem, der seine Vorgeschichte eigentlich wunderschön in die Geschichte mit einflechtet.
Und das, was in Anführungszeichen schöne ist ja auch, wenn du es so hintereinander wegliest. Du musst das ja nicht lesen, zwingt dich ja keiner. Du kannst es ja überblättern. Boom. Ja. So, aber jetzt zurück zu Geloe. Wollen wir das nochmal vorlesen, damit wir es alle nochmal auf dem Schirm haben, oder?
Ich gehe mal doch davon aus, dass die Leute mit uns mitlesen, oder?
Ja, denke ich auch. Also es ist das
Außerdem.
mit wenn Rauhreif Klavis Glocke deckt. Ne? Drei Schwerter müssen dann zurück.
Außerdem haben wir es ja auch schon so zwischendrin mal öfters erwähnt. Wie gesagt, außerdem Brunnenwasser, das sich schwarz fleckt, haben wir so langsam alles, glaube ich.
Genau so sieht's aus.
Weil, wenn es schon in Quanitupul schneit, dann hat bestimmt auch schon Rauhreif die Glocke bedeckt.
Ja, kann's von ausgehen.
Zu den Dreien gesellen sich dann auch wieder Simon und Binabik und Kantaka. Dion traut so nicht ganz der Wölfin. Ich glaube, so ein Wolf kriegst du auch nie hundertprozentig zahm. Und so insgesamt scheint die auch nur zutraulich zu sein, glaube ich, bei Simon und bei Binabik. Bei Binabik ist klar, der hat sie ja großgezogen, aber sie mag, glaube ich, auch Simon sehr.
Ja, Simon macht dann zusammen mit Geloe Feuer. Wundert sich so ein bisschen, dass diese Feuerstelle so gar nicht zu diesem restlichen Gebäude des Abschiedshauses passt. Und dann macht er sich halt Gedanken, wie die Sisi wohl geheizt haben und ob die überhaupt geheizt haben, weil Aditu läuft ja auch barfuß im Schnee rum. Geloe erzählt nochmal von der Trennung im Abschiedshaus und wir kriegen wieder so ein bisschen semantische Kenntnisse der Sisi-Sprache. Also, Geloe sagt, sie hätte das eher als Haus des Lebewohls übersetzt. Aber das mit den Übersetzungen hatten wir nun letztes Mal schon so ein bisschen angerissen. Also mit den Übersetzungen der Bücher und dass jede Übersetzung natürlich eine gewisse Interpretation beinhaltet. Es ist ja niemals genau so. Und ich finde, eine gute Übersetzung macht auch einfach aus, dass man so die Stimmung und die Vibes, die Atmosphäre, die im Original steht, dann auch wieder in die Übersetzung reinbringt. Gucken wir mal. So, und da erzählt Geloe dann halt auch noch mal von der Trennung von Sisi und Norn. Aber kurz gesagt sagt sie auch nichts anderes. Er war Norne, sie war Sisi und beide starben und großes Theater. Also auch nur quasi, ja, Romeo und Julia.
Ja, genau. Wobei ich auch den Eindruck hatte, dass sie schon dahingehend noch was ein bisschen erzählt, dass die Nornen und die Sisi ja schon im Garten damals ein gespanntes Verhältnis zueinander hatten. Also es ist nicht etwas, das erst irgendwo auf der Reise passiert ist oder erst in Ostenaard passiert ist, sondern das muss schon ewig so gewesen sein.
Ja. Ja, und so langsam füllt sich dann unser Abschiedshaus. Hodwig kommt dazu, Isorn, Gudrun, nicht Gudwulf. Strangiard
Noch
und
nicht.
auch Graf Eolaer, der ja auch der Grund dieser ganzen Zusammenkunft ist, der soll da jetzt erstmal alles kennenlernen und erzählen, was ihm und wie es den Hernestiri so ergangen ist. Und bringt auch dann die Nachricht, dass Lut und auch Gwythyn beide tot sind und dass Megwin jetzt quasi, naja, das Ruder übernommen hat über diese kläglichen Hernestiri, die da noch übrig sind.
Ja, und das ist so die Stelle, wo ich meine, es ist schön mit eingeflochten, dass wir mal so wieder im Hinterkopf haben, was ist denn eigentlich mit den Hernistiri passiert in der Zwischenzeit. Weil mir war gar nicht bewusst, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, stimmt, die wissen ja gar nicht, was mit den Hernistiri passiert ist. Weil da waren sie waren ja die ganze Zeit auf der Flucht und sie haben ja quasi alle anderen gemieden. Wo hätten sie es erfahren sollen? Außer vielleicht mal kurz in Gadrinzett oder so.
Ja, und ob sich das bis dahin rumgesprochen hat, weißt du ja auch nicht, weil die Leute in Gadrinzett ja auch ganz andere Sorgen haben. Und bevor Eluer dann weitererzählt, wird er aber etwas unsanft unterbrochen. Und zwar von dem eben schon erwähnten Strupp. Ich habe es übrigens mal nachgelesen, der heißt im Original Tausser. Ich weiß nicht, ob das so ein typischer Ausdruck ist für Narren oder ob das ein typischer Hundename ist, wie Strupp ja auch. Warte, wie war das mit der Live-Recherche?
Ich überlege, wenn wir das damals in einer der ersten Folgen mal besprochen hatten.
Ja, kann wohl sein.
Aber dann können wir das ja auch dezent einflechten und in Erinnerung rufen.
Keine Ahnung, die Übersetzung, DeepL kennt die nicht. Gut, naja. Und Strupp ist ein bisschen angetrunken und er ist auch ein bisschen nörgelig, weil er sich ausgeschlossen fühlt.
Wann ist Strupp schon mal im letzten Kapitel nüchtern gewesen? Also ja, vielleicht auf der Reise. Das ist aber eben mit ihm ein ähnliches Problem wie bei Katrach. Ich glaube, seitdem Johann verstorben ist, war wahrscheinlich Strupp nicht mehr wirklich nüchtern. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass eigentlich ich würde ihn nicht so einfach rausschicken, weil wir dürfen nicht vergessen, er war Johanns eigentlich engster Vertrauter, hatte ich damals den Eindruck.
Ja.
Also würde ich ihn da definitiv dazu holen, weil vielleicht hat er ja irgendwo eine Idee.
Das Problem, in Anführungszeichen, ist natürlich, wenn er dann so betrunken ist, wie er da jetzt anscheinend ist, ist er auch nicht von großer Hilfe, ne?
Wie war das? Ach nee. Betrunkene und kleine Kinder werden geschützt, ne? Oder so. Oder sagen die
Irgendwie.
Wahrheit.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich würde nicht so einfach. Ich meine, vielleicht ist er auch betrunken, weil er weiß, dass er die ganze Zeit nicht ernst genommen wird. Schwierig.
Ja, man weiß es nicht so genau. Wie immer kümmert sich Sangfugel rührend um Strupp, ist allerdings
Rührend
auch
genervt.
so, genau, ist aber auch sichtlich genervt.
Und ich glaube, das ist auch so eine Stelle, wo halt auch mal bewusst wird, dass ja eigentlich Strupp, meine, war ja Narr und eigentlich auch Geschichtenerzähler, also weiß er vielleicht auch wirklich viel von den Schwertern. Ich
Oder
hätte ihn nicht so einfach rausgeschickt. Aber.
zumindest von den Sagen und Geschichten, die auch so umgehen, ne?
Was ja eigentlich genau das ist, worauf Josua vorher angespielt hat.
Stimmt. Ist mir gar nicht so aufgefallen.
Wir haben ja auch erst jetzt beim Aussprechen. Also.
Ja, macht ja nichts. Manchmal ist das
Also, das dann, deswegen ist es ein bisschen ja doof. Du willst eigentlich die quasi Sagen und Geschichten vom eigenen Volk mal hören und schickst dann deinen Geschichtenerzähler raus. Ich würde ihn erstmal ausnüchtern lassen und dann versuchen, mit ihm zu reden.
wer weiß, vielleicht kommt Josua noch mal auf diese Idee.
Eolia erzählt dann, also nachdem Simon wieder zurückgekehrt ist, kriegen wir dann auch wieder mit, dass Eolia einiges noch von dem Fall Hernissa Darks erzählt und auch von dem den Unterirdischen und der Halle der Muster und dass Mineja Hellnagel ist. Tudum, das hätten wir ja gar nicht gedacht. Also wir wussten es ja schon, aber jetzt weiß es auch Josua. Damit wissen wir, wo das dritte Schwert ist. Josua selbst hat es seinem Vater ins Grab gelegt.
Ja.
Und dann fällt bei Drangiat endlich mal der Groschen, woher denn Hellnagel überhaupt kommt.
Nee, bei Strangiel fällt nicht der Groschen, woher Hellnagel kommt, sondern was in Morgenes Manuskript stand. Ich habe die Stelle rausgesucht. Und so stieg Johann hinab in die Tunnel unter dem Hochhorst. Dampfende Schlote und schwitzende Gänge, erfüllt vom Atem Shurakais. Unbewaffnet, bis auf Speer und Schild war er. Und selbst das Leder seiner Stiefel qualmte, als er sich dem Lager des Feuerdrachens näherte. So und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann, als Priester Johann dann wieder rauskam aus diesen Tunneln und Shurakai erschlagen hatte, als sich die Nachricht verbreitete, waren die Gassen im Nu von jubelnden Bürgern gesäumt, die Johann Blumen streuten, als er vorbeiritt. Hellnagel hoch erhoben wie eine brennende Fackel. Und ich kann mich erinnern, ich hatte dich damals an der Stelle gefragt und du hast gesagt, wo hat er denn auf einmal Hellnagel her? So sieht's
Genau.
nämlich aus.
Das wird Ihnen jetzt auch bewusst.
Das war Drachenbeinthron Kapitel 41 oder Episode 21 in Staffel 1 für diejenigen, die es nochmal nachhören möchten.
Oha, gut vorbereitet.
Ja, hatte Zeit. Ich habe mir diesmal auch ein bisschen Zeit genommen. Und Josua sagt dann, naja, eigentlich ist es völlig egal, wir brauchen das Schwert, egal ob wir es jetzt Hellnagel oder Minneja nennen. Dass Hellnagel übrigens Bright Nail auf Englisch heißt, hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Ich habe in meinem komischen jugendlichen Leichtsinn irgendwie immer Hellnagel mit Hölle in Verbindung gebracht.
Ich glaube, auch das hatten wir irgendwann mal in einer der
Ja,
ersten
ne?
Folgen
Meine ich auch.
besprochen, ja.
Okay. Ja, und dann hat Eloer halt tatsächlich auch noch diese Karten mitgebracht. Ich fand das also sehr süß, da auch wieder, wie Ted Vater Strangiat beschreibt. Den finde ich nämlich wirklich, Strangiat ist einfach nur super niedlich. Ne? Strangiat lag als erster auf den Knien. Mit der zärtlichen Umsicht eines Liebenden entrollte er eine der Schafshäute. Ja, und dann stellt sich halt raus, dass Strangi halt von der Qualität der Karten sehr, sehr, sehr enttäuscht ist und sagt dann, er hätte sich das also anders vorgestellt. Er hätte gedacht, dass die Unterirdischen doch deutlich kunstvoller zu Werke gehen können. Und dann klärt ihn Eolair auf, wohl so nach dem Motto, du, das sind zwei Hernestiri-Schreiber, die haben irgendwie an einem Ort, wo sie ziemlich Panik hatten, mit ziemlich schlechtem Licht das Ganze nur kopiert. Und da rudert Strangia dann auch wieder ganz schnell zurück. Das nächste fand ich dann auch, den Satz, den musste ich einfach unterstreichen, weil ich liebe ja Dachse.
Das heißt, du hast die gleiche Stelle unterstrichen wie ich.
Ja. Er deutete auf Strangiat, der in Schafshäuten wühlte wie ein Dachs, der ein Trüffelnest entdeckt hat. Ich fand das so süß. Ja.
Also Strangiat ist jetzt erstmal beschäftigt. Mhm. Ich weiß nicht, was er sich vorgestellt hat. Mein Eolair kann ja schlecht die ganze Steinplatte mitnehmen.
Nein, natürlich nicht. Und du musst natürlich auch bedenken, also ich, heutzutage wäre es ja relativ einfach, gut, also klar, fotografieren ging damals noch gar nicht, aber natürlich sobald du irgendwas Papierähnliches hast, dann kannst du es ja auch so durchreiben. Kennst du das? Dieses,
nennt sich im Englischen Breath Rubbing, ja, habe ich auch schon gemacht. Breath Rubbing, das kannst du in London nicht St. Paul, in irgendeiner Kirche machen, so als Event.
Aha.
Kannst du diese Dinge abkopieren auf so Art Wachskreide.
Okay.
Ja, aber ich stelle mir diese Halle der Muster groß vor, also so richtig groß. Also denke ich mal, ist es eh nicht möglich, das 1:1 abzukopieren, sondern du musst es ja irgendwie wahrscheinlich auch noch verkleinern, damit du es ja auf diese Schafshäute draufbringst.
Ja, verkleinern oder auch du kannst es vielleicht auch nur aus der Ferne sehen und dann mit dem schlechten Licht und Maßstab. Genau. Und also das stelle ich mir schon relativ schwierig vor. Ich würde diese Karten auch eher unter Vorbehalt und als grobe Richtlinie betrachten.
Ja, mal ganz abgesehen reden wir ja von was nicht nur zweidimensionalen, sondern wahrscheinlich eher dreidimensional. Also geht ja wahrscheinlich auch noch nicht nur links und rechts, sondern hoch und runter auch noch. Also ist schon, denke ich, schwierig. Aber damit ist Drangiat jetzt erstmal beschäftigt.
Ja, und dann stellt sich raus, Graf Eolair ist ein bisschen, ja, enttäuscht. Er hatte sich nämlich tatsächlich vorgestellt, dass er bringt halt die Nachricht von Minia und bringt diese Karten und er geht zurück nach Hernestiri und hat einen Trupp Bewaffnete hinter sich her quasi, damit er in Hernestiri auch mal wieder so ein bisschen Skali da piesacken kann. Aber wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, die Truppenstärke bei Josua lässt im Moment doch tatsächlich sehr zu wünschen übrig.
Deswegen muss Josua jetzt erstmal darüber nachdenken, wie die weiteren Schritte aussehen.
Ja. Und bevor wir jetzt weitergehen, muss ich jetzt tatsächlich sagen, mache ich jetzt mal einen Sprung zurück. Und zwar zu der Stelle, als Simon mit Geloe das Feuer im Abschiedshaus gemacht hat. Hast du das gelesen? Ja, hast du gelesen. Aber hast du auch das gelesen, worauf ich jetzt hinaus will?
Das sind immer diese fiesen Fragen. Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus willst. Und eigentlich heißt die Antwort ja, aber ich kann nur nein. Weiß ich nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, worauf du hinaus willst.
Okay. Also als es darum geht, dass Geloe halt von der Trennung der Sisi und Nornen erzählt. Mhm. Erinnerte sich Simon auch so an ein paar Geschichten und daran, dass Utuku ja so grausam war. Und dann warf Geloe ihm einen kurzen, scharfen Blick zu und sagte, ich vergesse manchmal, was du alles erlebt hast, Junge. Ich hoffe, dass du es nicht vergisst, wenn deine Zeit gekommen ist.
Okay.
Das meinte ich. Hast du da...
Also könnte Geloe wissen, wer Simon eigentlich ist. Von was wir auch schon lange nichts mehr gehört haben, ist der Ring, den Simon von Binabik bekommen hat.
Ja, den hat er am Finger, ne?
Ja, die Frage ist, vielleicht hat Geloe ihn den gesehen und daraus ihre eigenen Schlüsse gezogen. Oder hat er ihr den nicht sogar mal gezeigt? Ich weiß es nicht mehr.
Vielleicht weiß Geloe das auch von Morgenes.
Wie auch immer, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie weiß, wer Simon eigentlich ist. Ich hier fest davon ausgehe, dass hinter seiner Abstammung mehr steckt.
So. Hatten wir diese Episode noch gar nicht erwähnt. Wir haben es aber zur Kenntnis genommen. So, dann wäre ich mit diesem Abschnitt fertig. Hast du noch was zu ergänzen oder gehen wir weiter?
Nee, können wir weitergehen zu einer Sichtweise, die wir sehr, sehr selten haben.
Ich finde die auch immer gruselig.
Weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde gruselig oder ob ich in dieses Mal Rürates für mich sehr verletzlich war oder selber sehr unsicher. Also ich meine, viel gibt für mich dieser Abschnitt nicht her. Also zum einen, ja, Pyrates ist irgendwo auf dem Weg nach unten, hört Gesang, wo ich mir gedacht habe, okay, die Nornen singen mal wieder.
Hast du nachgeschaut, was die da singen?
Ja, der Anhang war nicht wirklich hilfreich. Er sagte nur irgendwas von, es ist ein Nornenlied und es bedeutet irgendwas etwas sehr Unangenehmes.
Ja, okay.
Also wörtliche Übersetzung gibt es bei mir nicht, bis ich es überhaupt
Nee.
gefunden habe.
Bei mir auch nicht. Und ja, bis du es gefunden hast, es ist ein bisschen schwierig. Es hätte der bedächtige Gesang einer Spinne sein können, die ihre Beute mit klebriger Seide umwickelt.
Ich finde ja schon, also gut, da hätte man dann doch gruselig, weil Spinnen singen zu hören, stelle ich mir schon gruselig vor.
Ja, und auch dieses, dass es immer so ganz haarscharf an der Kante zum Missklang schwebt. Also ich stelle mir das halt so vor, wir westlichen Menschen sind halt mit dieser klassischen Musik mit den Ton- und Halbtonschritten groß geworden. Wir hören das und alles andere hört sich für uns schief an. Und ich stelle mir das so vor, wie wenn das so ganz kleinen Tacken verstimmt ist. Also wenn das nicht so 110%ig stimmt, das hört, also ich höre das. So stelle ich mir das vor. Oder wahlweise auch so in Richtung Zwölftonmusik. Also das ist irgendwie, ja.
Vielleicht können die beiden Nornen, die da Wache stehen, auch einfach nicht singen.
Ja, ja, nein. Singen können die ganz bestimmt. Aber du hast recht, Prürates kommt mir im Moment auch in diesen, also gerade jetzt mit den Nornen, kommt er mir auch so ein bisschen so vor wie die Geister, die ich rief, jetzt werde ich sie nicht mehr los. Also das doch sehr zwiespältig drüber ist und glaube ich auch nicht so ganz begeistert darüber ist, dass sie sich so im Hochhaus rumtreiben. Ist dir aufgefallen, Schrägstrich, hast du überlegt, was die Nornen mit diesem Lied bewirken?
Wenn du mich so fragst, ja, vielleicht genau das, alle anderen irgendwo zu verunsichern, weil sie vielleicht ahnen, was für eine Wirkung das auf die Sterblichen hat.
Es gibt Dinge, die fallen mir auch beim 487. Mal lesen dann irgendwann mal auf. Wir werden nochmal darauf zurückkommen, aber wie passiert denn diese räumliche Verschiebung im Hochhorst?
Ja, jetzt wo du sagst, ja, wir haben ja auch bei, hilf mir, jährige Schwester.
Adito.
Adito, danke. Wir hatten ja auch bei Adito, dass sie gesungen hat, als sie nach Jauhi i Tinukai wollten.
Ja.
Das hat ja auch über Gesang funktioniert. Da war es ja sogar egal, in welcher Sprache, aber also vielleicht, ja, ist das so eine Art von Magie.
Gut.
Und andererseits, ja, was ich mir da auch noch überlege, nochmal zu dem Thema Gesang an sich zurückzukommen. Du hast es ja auch oft bei Filmen, dass es gerade diese düsteren oder gruseligen Stellen mit der Musik entsprechend unterlegt werden. Da hast du ja nicht irgendwie Musik davon, die irgendwo von dem Mädchen auf der Blumenwiese erzählt, sondern es ist ja dann auch eher düster und dunkel.
Du meinst, dass das sich so gegenseitig verstärkt?
Ja, vielleicht.
Und diese Nornen, die da vor dieser Tür Wache stehen und Prürates dann durchlassen, die zeigen auch nicht den leisesten Hauch von irgendwelchem Respekt oder ähnlichem vor Prürates, so nach dem Motto, du kleine rote Fledermaus, was willst du eigentlich hier? Es ist schon ein bisschen gruselig, finde ich. Also mir läuft es da jetzt gerade kalt den Rücken runter. Entschuldigung. Uah.
Ja, aber es ist halt es scheint, die ganze Zeit habe ich so das Gefühl, dass Pyrates so nach außen hin eine Fassade aufrechterhält. Auch später, als er dann weil die beiden lassen ihn ja dann durch und er befindet sich dann in der Schmiede wieder und da sagt er ja dann auch, er drehte sich um und achtete sorgsam darauf, jeden Eindruck von Hass zu vermeiden. Nichts konnte den roten Priester erschüttern. Es war wichtig, dass alle das wussten. Das ist aber für mich, klingt es stark nach einer Fassade. Also in ihm drin schaut es anders aus. Also er fühlt sich selber nicht wohl. Wahrscheinlich weder in Gesellschaft der Nornen noch da unten in der Schmiede. Inch kann er sowieso nicht leiden. Aber gut, wer kann schon Inch leiden?
Dr. Inch.
Ich vergaß. Dr. Inch, ja. Ja, der halt da unten so ein bisschen das Regiment hat und sich für wichtig hält und.
Ja, nicht nur für wichtig hält, der da auch das Zepter schwingt, der
Menschen quält,
der in dieser Schmiede sagt, wer was wann wo zu tun hat. Du erinnerst dich, dass Jeremias zum Beispiel überhaupt nicht von seinen Erlebnissen in der Schmiede sprechen will. Mhm. Wenn du dir dann die Stelle anschaust, dass Inch, die sich zu Tode schinden lässt und dass ein paar kleinere Gruppen von Pryrates für den eigenen Bedarf ausgesucht worden waren, die ihn bei bestimmten Experimenten unterstützen sollten. Und dass das, was danach von denen noch übrig war, in den Hochöfen verbrannt worden ist, das, Entschuldigung, aber es hat schon mal Krematorium-Vibes, ne?
Ja, doch, ja. So. Ja, ich glaube, ich habe die gruseligen Stellen verdrängt.
Ja, gut. Okay. Kann ich verstehen. Definitiv. Gut. Ja, Ted beschreibt dann hier ganz, ganz ausführlich diese ganze Schmiede, die Hitze, dass die Arbeiter da sich einhüllen gegen diese Hitze, dass sie teilweise auch nichts zu trinken kriegen. Und dann kommen wir zu diesem Wasserrad. Sabrina, was fällt dir denn zu diesem Wasserrad auf oder ein?
Ich habe wieder mal ein Rad.
Ah! Woher kennen wir denn ein Rad?
Minimum aus Simonsträumen. Ständig. Ja. Wo, irgendwelche, wo irgendwo unter welche Erde gedrückt worden ist und wieder hochgezogen worden ist. Ja, ich erinnere mich an Simons Albträume.
Wir hatten schon mal ein ganzes Kapitel, das im Schatten des Rades hieß.
War, glaube ich, auch im Drachenbeinthron, oder? Ganz am Anfang.
Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, Entschuldigung. Ich habe ja so viel
alles
nachgeguckt.
Gut.
Ne? Aber ja, okay, also dieses Wasserrad, das sorgt dann dafür, dass in der Schmiede das Wasser verteilt wird, weil da wohl ein Flüsschen durchfließt. Das macht aber auch noch was anderes.
Macht denn das noch?
Ja, das sich drehende Rad trieb außerdem eine Reihe schwarz verschmutzter Eisenketten an, deren größte senkrecht hinauf in die Dunkelheit führte und die Bewegungsenergie für gewisse Vorrichtungen lieferte, die Pryrates besonders am Herzen lagen.
Muss ich überlegen.
Time to speculation with Sabrina. Oh.
Ja, das sind wahrscheinlich genau diese Vorrichtungen, die dann von den armen Versuchspersonen nicht mehr viel übrig gelassen haben, kann ich mir vorstellen.
Mhm. Okay. Andere Ideen?
Er muss ja dann irgendwo in den Yeldin-Turm hochgehen, weil da hat ja Pyrates sich eingenistet.
Mhm.
Aber was er da macht, keine Ahnung.
Ja, okay.
Also ich meine, er hat ja auch der eigentliche Grund, warum Pyrates da unten ist, dass er Inch Aufträge vom König bringt, dass das Nerulak-Tor verbessert werden soll und dass das eben bis zum Februar fertig sein muss.
Mhm.
Und er hat auch noch weitere Aufträge dabei, die nicht das Siegel des Königs tragen, aber das sind halt dann die Aufträge, die er quasi für Pyrates dann wahrscheinlich erledigen muss. Ich weiß nicht, ob das irgendwo miteinander zusammenhängt.
Möglich? Ja, okay. Es war jetzt nur mal so, ich weiß es.
Überraschung.
Ach ja. Ja, dass Inch da ein bisschen aufmüpfig wird, weil ihm dieses Siegel vom König fehlt, hattest du ja schon erwähnt. Mhm. Und wir kriegen auch noch mal eine Zeitspanne, ne? Also bis Anfang Februar soll das fertig sein und er hätte den dritten Teil eines Jahres Zeit, also 4 Monate. Das heißt, wir sind jetzt auch irgendwo Ende September, Anfang Oktober, so roundabout.
Immer wieder die Zeitlinie glatt zu ziehen zwischen allen Beteiligten.
Genau.
Und wenn du zu dem Teil nichts mehr zu sagen hast, wäre so das die perfekte Überleitung zu jemand anders.
Mhm.
Von Iskrimnur erfahren wir nämlich, dass er auch schon seit ein paar Wochen in Kwanitupul ist.
Sehr schöne Überleitung. Danke. Ja. Iskrimnur hatten wir zuletzt im Kapitel Der schwarze Schlitten. Das war Kapitel 27 oder Episode 20 vom Abschiedsstein. Ja. Das war der Moment, wo er halt in Pelippas Schüssel angekommen ist und den alten Tourhüter Kjallio als Kamaris enttarnt, in Anführungszeichen, hat.
Erkannt.
Erkannt, ja. Erkannt trifft es besser, ja.
Ja, und Iskrimno fühlt sich da irgendwo nicht wirklich wohl. Also, weil er fühlt sich irgendwo, glaube ich, sowieso in so einer Falle, weil er weiß nicht, was er eigentlich machen soll. Eigentlich hätte er ja Miriamel irgendwie dorthin bringen sollen. Die hat er ja aber leider nicht. Er hat nur Camaris. Er hofft, dass irgendjemand mal vielleicht auftaucht, weil vielleicht wird ja Miriamel von irgendjemandem noch zu Pelippas Schüssel geschickt. Camaris Geisteszustand hat sich auch nicht wirklich geändert. Tiermark ist auch nicht ansprechbar. Der ist anscheinend ständig schlecht gelaunt und spaziert in der Gegend rum. Aber immerhin lässt er sich wieder seinen Bart wachsen. Er muss nicht mehr so tun, als wäre er ein Mönch.
Ja, gut. Ja, aber ansonsten ist das jetzt auch irgendwie so. Das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen sollte oder könnte, ist die Tatsache, dass Iskrimno nur derjenige ist, der dafür alle den Unterhalt bezahlt.
Aber auch dem geht so langsam das Geld aus?
Auch dem geht so langsam das Geld aus. Charystra ist da natürlich durchaus gierig. Iskrimno nur vermutet auch, dass sie reichlich tratscht. Er droht ihr da auch, dass sie das lassen soll.
Nein, sie würde ja nie tratschen. Überhaupt nicht.
Ja, Charystra beschwert sich auch, dass Iskrimno nur verhindert hat, dass Camaris dieses Boot repariert, dass sie also zu Fuß gehen muss. Also die ist halt auch nicht besonders gut gelaunt. Also um es mal so kurz zusammenzufassen und etwas prägnant zu formulieren, Unwetterstimmung in Kvanitupul.
Ja, das passt ganz gut. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber viel passieren tut jetzt hier nicht.
Nee. So. Außer, dass halt auch Iskrim nur noch hier erwähnt, dass er zwar auch immerhin so ein kluger Staatsmann ist, dass er den Wert von solchen Symbolen wie Camaris erkennt. Und da stellt sich mir die Frage, was würde eigentlich passieren, wenn man Camaris wieder mit Dorn zusammenbringt? Kommt dann sein Verstand wieder? Ist er vielleicht einfach nur verrückt geworden, weil er sich von dem Schwert getrennt hat? Also ich meine, Elias wird verrückt, weil er das Schwert hat, aber vielleicht funktioniert das ja bei Camaris andersrum.
Moment, du gibst mir jetzt gerade so ein schönes Stichwort. Ich muss gerade einmal blättern. Bringt aus Nuanis Felsgarten her den Blinden, der sehen kann. Findet das Schwert, das die Rose befreit, am Fuße des Rimmerbaumes dann. Sucht in dem Schiff auf der seichtesten See den Ruf, dessen lauter Schall euch des Rufers Namen gibt an in klingendem Widerhall. Und sind Schwert, Ruf und Mann in prinzlicher Rechter. Dann werden auch frei lang gefangene Geschlechter.
Also bringen wir lieber mal Camaris zu Dorn oder Dorn zu Camaris.
Und was ist dieser Ruf?
Das ist die gute Frage.
Und sind Schwert, Ruf und Mann in prinzlicher Rechter. Welcher Prinz, welche Rechte?
Da hattest du mich schon mal irgendwie auf die Spur gebracht, dass es vielleicht Deonard sein könnte, aber vielleicht auch Camaris, weil der war ja eigentlich auch einer der Ritter von Johann damals.
Wieso sollte das Deonard sein?
Ja, keine Ahnung. Aber...
Ja, so sagen wir es mal so, Josuas rechte Hand kann es nicht sein.
Nee, er hat ja keine mehr.
So, Punkt. Nur mal so.
Vielleicht ist es auch Simons rechte. Mhm. Er kann ja wenigstens hin und wieder das Schwert anheben.
Naja, gucken wir mal. Das war jetzt gerade so eine Steilvorlage, ich muss das jetzt nochmal vorlesen. Vielleicht mit der Zeit und so und überhaupt.
Aber es würde zumindest erklären, warum damals überhaupt der Kampf zwischen Johann und Camaris so lange gedauert hat. Der sollte ja angeblich ja mehrere Tage oder so gedauert haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder Stunden, was auch immer. Weil Johann war ja zu dem Zeitpunkt schon wesentlich älter als Camaris, aber es waren halt auch zwei Schwerter der Macht, die gegeneinander gekämpft haben.
Ja, okay. Du spielst jetzt darauf an, dass Camaris und Johann sich das zuerst auf dem Schlachtfeld begegnet sind und auch so lange gegeneinander gekämpft haben und dass Camaris sich dann Johann unterworfen hat, ne?
Mhm, genau.
Mhm. Mhm. Ja, und durch diese Unterwerfung sind Camaris und Johann dann ja auch so enge Freunde geworden, ne? Mhm. Um das mal nochmal ganz deutlich zu sagen. Okay, ja, du, das mit den zwei Schwertern der in Anführungszeichen Macht, also mit zwei der drei Schwerter, finde ich jetzt sehr, ja, okay.
Weil wir wissen ja jetzt mittlerweile sicher, dass Hellnagel Minneja ist.
Mhm. Was Sabrina ja auch schon sehr lange vermutet hat übrigens. an dieser Stelle noch einmal bitte lobend erwähnt.
Oh, danke.
Ja, ist doch so.
Aber ansonsten gibt der Abschnitt mit Iskrim, glaube ich, nicht so wirklich viel her.
Nee, genau.
Also wieder zurück zu Simon, der irgendwo sich die Zeit vertreibt, warum auch immer er jetzt unbedingt wissen muss, wo diese eine Quelle oder dieser eine Bach entlang läuft.
Ja, keine Ahnung, was ihn da so umtreibt. Er sagt irgendwas von wegen, er hätte noch nie was davon gehört, dass eine Quelle auf einem Berg entspringt. Das stimmt ja tatsächlich auch so. Meistens entspringen Quellen ja irgendwo so im sogenannten Quellhorizont auf einer bestimmten Höhe, wo sich zwei Gesteinsschichten treffen, wo das Wasser dann halt aus dem Berg rauskommt.
Ja, warum soll das nicht auch irgendwo relativ weit oben sein? Kommt halt darauf an, wie die unterste Schicht ausschaut.
Naja, wo kommt es denn dann her?
Naja, von etwas.
Ist kein Geysir.
Ja, trotzdem.
Ja, also im Prinzip, wenn man jetzt mal ernsthaft drüber nachdenkt, wo kommt das Wasser denn dann her? Weil wenn es von oben einfach losfließt, da steht ja nun keiner mit der Gießkanne und kippt das da rein. Das muss ja irgendwie nach da oben kommen. Es ist schon irgendwie...
Ja, irgendwann regnet es ja mal. Außerdem ist es immer noch ein Sisi-Berg und der ist sowieso ein bisschen...
Ja.
Geheimnisvoll.
Das mit dem Sisi-Berg fällt Simon ja dann auch auf, ne? Mhm.
Und was ihm auch auffällt, ist, dass ihn der Sesuadra auch an den Thistaborg erinnert.
Mhm.
Und diese Assoziation hatte ich ja damals auch schon, als wir mit, glaube ich, Josua am Thistaborg angekommen sind, wo sie da eben in diesen Spiralen hochgelaufen sind und dann auch entsprechend Steinsformationen gesehen haben, wo ich mir gedacht habe, erinnert mich damals eben an die Szenen, wo Elias Leid bekommen hat.
Mhm. Darf ich jetzt gerade nochmal zu unserem Wasserrad zurückkommen? Nur aufgrund dieser Analogie, wie Wasser von unten nach oben, von oben nach unten.
Okay.
Ich habe diese Analogie gesehen. Ich habe gedacht, das könnte man mal erwähnen.
Ja, ich glaube, Simon hatte ja auch irgendwie dann noch erwähnt, ob das irgendwie so eine Art Kreislauf ist, das Wasser, das dann irgendwo unten wieder versickert, dann oben wieder ankommt.
Und die Assoziation mit dem Geysir-Vulkan ist natürlich auch da, denn hier auf dem Sesuadra war es, als sei der ganze Felshügel gerade erst geboren, emporgewachsen aus dem Urschlamm. Und du musst dir natürlich auch vorstellen, dass da auch immer noch unten der See ist, ne? Mhm. Du kommst da weiterhin nur mit einem Boot hin.
Ja, ich überlege nur gerade, ja, aber bei denen ist das Wetter immer noch schlecht. Ich glaube, es regnet immer noch, schätze ich mal stark, oder die meiste Zeit.
Mhm.
Mich wundert es ja schon, dass es in Anführungszeichen nur regnet und nicht schneit.
Mhm. Ach, hier steht es auch nochmal. Wasser, das dem Herzen eines heiligen Bergs des Sisi entsprang, kehrte vielleicht wirklich in den Fels zurück, wie ein unbegreifliches Rad aus Schöpfung und Zerstörung.
Mhm. Ja, das war, glaube ich, die Stelle, die ich gemeint habe.
Mhm. Ja, Simon sucht aber nicht alleine.
Nee. Er wird eingeholt von Jeremias und Lelith. Das Mädchen hat, glaube ich, einen Narren an Jeremias gefressen und Simon überlegt auch, ob das daran liegen könnte, dass sie irgendwie ein ähnliches Schicksal teilen, weil sie irgendwie, ja, beide nicht über das reden wollen, was in ihrer Vergangenheit passiert ist.
Wobei Lelith ja überhaupt nicht mehr spricht, ne?
Und Jeremias erinnert sich zumindest daran, dass er das Mädchen wohl schon mal auf dem Hochhaus gesehen hat und dass er sie damals ganz niedlich fand.
Mhm.
Und jetzt ist er anscheinend mehr so ihr Beschützer geworden. Ich weiß auch nicht, ob wir noch erwähnen sollten, dass Simon daran sich auch noch daran erinnert, was Iriki ihm so alles erzählt hat und auch, dass er ihn von Steppen des Ostens erzählt hat.
Naja, des Titels des Kapitels finde ich das
wert. Weil irgendwo muss unser Kapiteltitel herkommen.
Wobei andererseits befinden wir uns ja in
schon sehr östlich.
Nur größtenteils im Osten. Also sowohl Kwanitupul als auch der Sesuadra sind schon sehr weit im Osten von Ostenart. Den kleinen Exkurs zu Inchs Schmiede, könnte man aber tatsächlich, fällt mir jetzt auf, gerade erstmal wieder damit verbinden. Du erinnerst dich an die Übersetzung des Sisi-Namens vom Hochost?
Assur?
Mhm. Heißt?
Ah, das war die nach, war das nicht irgendwie die nach Osten schauende?
Genau. Oh, okay. So sieht es nämlich aus. Es ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen, gebe ich ja wohl mal zu.
Damit haben wir den Kapitel aufgeklärt.
Manchmal muss man wirklich drüber nachdenken, aber man findet da Dinge.
Ansonsten würde ich sagen, werden dann die dreimal von Bina, Big und Kantaka wieder eingesammelt, weil Josua nochmal so eine Art Kriegsrat halten möchte, weil anscheinend ist er jetzt zu einem Schluss gekommen, was seine Überlegungen betrifft. Und das heißt, er hat mir die gleiche Gruppe zusammengerufen wie vorher schon auch. Nur, dass, glaube ich, diesmal sogar noch Sludig und der neu gewählte Hauptmann von Neu-Gadrinzeit dazukommen.
Mhm. Freusel?
Mhm, genau.
Obwohl er noch verhältnismäßig jugendlich wirkte, hatte Freusel den wachsamen, schwerliedrigen Blick des erfahrenen Straßenkämpfers. Er war mit Narben bedeckt, zwei Finger fehlten. Also schon eher so einer von der Soldatenseite. Die haben wir ja bisher noch nicht so viele auf dem Sesuadra.
Ja, wir wissen ja nicht, was der vorher gemacht hat und was er schon alles erlebt hat.
Mhm. Ja.
Ja, und jetzt stellt sich halt eher die Frage, was will Elias? Geloe ist eher die Frage, sagt er, wir müssen uns eher Gedanken darüber machen, wie viel Zeit wir überhaupt haben. Klar, sie könnten jetzt hier noch eine halbe Ewigkeit warten, bis sie genug Leute zusammen haben, um so eine Art Streitmacht zu haben, aber haben sie überhaupt die Zeit dafür? So mit ständigen Missernten würde ich sagen, nee, weil sie haben ja jetzt schon Probleme, ihr Volk zu ernähren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nach diesem Jahr besser ist.
Ja, also eigentlich sagt Josua ja, wir haben eigentlich drei Fragen. Ne? Was will Elias? Wie können wir ihn daran hindern? Und wie kommen wir an die anderen beiden Schwerter?
Ison glaubt, dass Elias irgendwo Macht haben will. Wo Josua der Meinung ist, nee, weil die hatte ja im Endeffekt schon. Also er war ja schon Hochkönig.
Ist er ja immer noch.
Ja, eben. Außer, dass es seinem Volk jetzt eigentlich oder dass überhaupt alles unter einem viel, viel schlechteren Stern steht als vorher bei seinem Vater.
Mhm.
Weil da herrschte wenigstens Frieden. Jetzt haben wir Krieg im ganzen Land.
Möchtest du an dieser Stelle nochmal spekulieren?
Was Elias will, ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Das Thema Priorates will Macht. Der will Wissen, und weil er sagt, Wissen ist Macht und diese Macht will er. Das hatten wir ziemlich deutlich, das hat Priorates ja gesagt. Was Elias bezweckt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sein Verstand von diesem Schwert so benebelt ist. Ich verstehe und weiß auch nicht, was Priorates ihm alles früher erzählt hat, weil der ist ja irgendwo die treibende Kraft dahinter gewesen, zumindest scheint so.
Er ist zumindest, also Priorates ist zumindest der, der das alles angeleiert hat, ne?
Ja, aber was er Elias dazu überredet hat, keine Ahnung, welche Größenwahn Elias reitet. Dann stellt sich halt wirklich die Frage, die, glaube, Binabik dann auch sagt, was will der Sturmkönig?
Ja, jetzt sind wir bei der nächsten Folge Spekulation mit Sabrina.
Das habe ich aber auch schon, das habe ich tatsächlich schon öfters beantwortet. Weil Simon überlegt ja, ob der Sturmkönig die Burg wiederhaben will, also sprich Assur. Da erfahren wir immerhin dann auch, dass der Sturmkönig dahin gar nicht zurückkehren kann, weil es anscheinend so einen Fluch gibt, dass er das nie wieder tun können wird.
Ja, Fluch nicht unbedingt. Es ist ja eher, mit so vielen Gebeten und Ähnlichem besprochen ist, dass er da nicht wieder hin kann. Also es sind eigentlich edonitische Gebete und solche Sachen, ne?
Wo sie dann sagen, ja, vielleicht will der Sturmkönig über Elias halt auf Umwege dann herrschen. Ich bleibe nach wie vor dabei, so einfach ist es nicht. Ich bleibe irgendwo dabei, dass der Sturmkönig so einen Hass auf die Menschen und auf die Sterblichen hat, dass er die eher vernichten will.
Mhm.
Das würde auch zu dem dauerhaft schlechten Wetter passen.
Ja, gut.
Die diskutieren dann auch, glaube ich, noch eine Weile, was sie alles tun könnten. Hodwig würde zum Beispiel einen Anschlag auf Elias und Priorates planen. Wie gesagt, damit ist es nicht getan, davon bist du den Sturmkönig noch nicht los.
Ich finde das sehr schön. Hodwig, der für einen Mann aus den Ebenen erstaunliches Verständnis für Steinhäusler-Intrigen an den Tag legte, entwickelte einen kühnen Plan. Also, und dieses sich auf den Hochost schleichen und Elias ermorden wird natürlich durch das Vorhandensein dieser Karten vom Hochost in Anführungszeichen leichter gemacht. Ob und wie das nun funktioniert oder funktionieren könnte, keine Ahnung.
Wie gesagt, davon bist du ja, das ist ja nur ein Teil des Problems. Davon bist du weder den Sturmkönig noch Utoko los.
Ja,
Und die sind, finde ich, das eigentliche Problem.
Ja, selbst wenn man Elias, genau, selbst wenn man Elias los wird, damit bin ich in der Luki ja nicht los, ne?
Mhm. Nee. Ja. Und dann würden die sich, ja, das geht alles noch viel tiefer, dann würden die sich ja, selbst wenn du die beiden los bist, dann würden die sich irgendjemand anders suchen, den sie manipulieren.
Ja, zu welchem Zweck halt?
Ja, eben. Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Es geht nicht nur darum, die Menschen zu beherrschen. Es geht, glaube ich, meines Erachtens eher darum, die Menschheit zu vernichten.
Okay, gut.
Hier mit Sabrina.
Kein Ding, alles gut. Davon lebt dieser Podcast, denke ich mal. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ne?
Ja. Auf jeden Fall kommt Josa irgendwann zu einem Schluss. Also er schickt Eolia wirklich wieder zurück nach Hernistil, aber nicht alleine. Und zwar soll Ison ihn begleiten, wovon Gudrun zwar nicht begeistert ist, aber die tapfere Rimmersfrau sich natürlich zurücknimmt und natürlich muss er das tun. Und sie dürfen halt noch weitere Männer mitnehmen, die sich freiwillig melden und sollen halt schauen, ob sie unterwegs noch Leute anwerben können. Und Simon kommt auf die grandiose Idee, er könnte ja ihn, Binabik, Kantaka und Sludik schicken, um Hellnagel zu holen. Und von der Idee ist Josua nicht wirklich begeistert und unser, da ist er mal wieder so ein kleines Mondkalb, ist eingeschnappt.
Vor allen Dingen, die Tatsache ist ja auch die, dieses Schwert, sie wissen ja jetzt, wo es ist. Und es liegt da ja auch nicht erst seit gestern. Und jeder, der hinter dieses Geheimnis, in Anführungszeichen, von Hellnagel kommt, jedem muss klar sein, dass dieses Schwert da ist. Und wieso liegt es denn da eigentlich noch?
Weil die auf dem Sesuadra momentan die einzigen sind, die wissen, dass Hellnagel und Minia das gleiche Schwert sind. Das war ja offensichtlich noch nicht mal Pirates.
Okay.
Sonst hat er sich doch wirklich schon geholt.
Warum? Da liegt es doch gut.
Das hätte er nicht so einfach unbewacht gelassen.
Okay.
Oder Utoku hätte es nicht so einfach unbewacht gelassen. Sie hatten ja auch versucht, an Dorn zu kommen. Sonst hättest du ja nicht Ingen Jäger zum Ormsheim geschickt. Die war durchaus hinter Dorn her. Und sie hat ja dann später auch über... Wie hieß das Rimmersmädchen?
Skodi.
Skodi, genau. Die hat ja auch versucht, ihr das Schwert anzubieten.
Mhm.
Also, wenn jemand außer denen auf dem Sesuadra wüsste, dass Minia und Hellnagel das gleiche Schwert sind, dann hätten sie sich das definitiv schon geholt.
Gut. Okay.
Und sonst noch was zu diesem Abschnitt?
Winter ist nicht die Zeit zum Nacktschwimmen.
Ich wollte es gerade auch vorlesen, ja. Ich liebe diese Sprüche. Ja, mit seinen Sprüchen kommt er jetzt momentan bei Kombina Wick bei Simon aber auch gerade nicht weit.
Naja, also kurz zur Erklärung in dem Zusammenhang. Ne? Binabik sagt, oder Josua sagt zu Simon, Geduld, junger Simon, und jetzt genieß erstmal hier und eins nach dem nächsten und überhaupt. Und Simon beschwert sich dann und auch Binabik haut in diese Kerbe rein und sagt, Winter ist keine Zeit zum Nacktschwimmen.
Alles hat seine
Zeit. Das wäre auch, ehrlich gesagt, in dem Alter wäre das so ein Spruch gewesen, boah, ich wäre ausgerastet.
Ja, die Tini hier mag das auch selten, wenn ich mir mit irgendwelchen Sprichworten komme.
Ja, allein, nein, nicht nur die Sprichworte, auch dieses Wort Geduld. Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Nein, tut's nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Vielleicht hat man ja mal Glück und es ist das eine einzige Mal, dass es das dann doch tut. Naja, gut, so, nein, das dazu. Damit endet dieses Kapitel.
Mhm.
Und wir sind am Ende dieser Episode angekommen. In der nächsten Episode lesen wir auch nur ein Kapitel. Das ist dieses Mal sehr praktisch. Also Kapitel und Episodentitel oder Nummer sind gleich. Irgendwann lief das in den anderen Staffeln ja auseinander. Das finde ich sehr praktisch. Aber es liegt daran, dass die Kapitel in diesem Buch wirklich sehr, sehr lang sind. Also es sind 26 Kapitel und ich glaube, wenn wir alle 14 Tage eine machen, sind wir allein ein Jahr mit der Nornenkönigin beschäftigt. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Ja, mal schauen, wie viel. Es gibt ein oder zwei Stellen, da würde es sich vielleicht anbieten, mal zwei Kapitel zusammen. Aber das sehen wir, wenn wir soweit sind.
Wir entscheiden das auch immer so ein bisschen dahingehend, wie viel Zeit wir gerade zum Lesen haben.
Aber wenn wir beim Thema Terminen sind.
Ja, Termine?
Ja, vielleicht möchte ja irgendjemand mit uns mal zusammen podcasten und
So,
findet
das
Zeit
meinst du
dafür.
mit Termine. Ach so. Ihr Lieben, die nächste Episode, die wir aufnehmen, ist übrigens die 50. Und wir haben uns jetzt mal überlegt, wenn von euch die eine oder der andere Lust hätte, mit uns mal eine Episode aufzunehmen, meldet euch mal.
Aber nicht gerade die 50. Die wird es definitiv nicht
Nein,
werden.
die 50. wird es definitiv nicht werden. Aber wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ganz interessant wäre, noch mal ein paar andere Blickwinkel mit reinzubringen. Und wir sind ja jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Dabei ist es mir oder uns auch völlig egal, ob ihr schon erfahrene alte Hasen in Ostenart seid oder ob ihr Erstleser seid. Das Ganze würde stattfinden bei uns auf dem Discord-Server. Was so viel heißt wie, ihr braucht eigentlich im Prinzip nur einen Laptop. Das geht eventuell unter Umständen, vielleicht auch mit dem Handy. Ich glaube aber, Laptop ist definitiv, oder Desktop-PC ist definitiv einfacher. Die Tonqualität wird dann vielleicht bei euch nicht ganz so berauschend sein, wenn ihr natürlich zufälligerweise ein Podcast-Mikrofon rumliegen habt. Super. Wir haben jetzt gedacht, wir fragen euch einfach mal so, ob sich da überhaupt irgendjemand findet. Sabrina und ich haben schon eine interne Wette am Laufen, wer sich als erstes meldet oder wer am lautesten schreit, er möchte gerne. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Und meldet euch einfach mal, dann würden wir nämlich mal gucken, ob wir das terminlich aufeinander kriegen.
Also
Irgendwie kriegen wir das sicherlich hin. Bitte?
idealerweise sollte aber die Person vielleicht Sonntagszeit haben, mal so Sonntagnachmittags, das ist halt so quasi unsere normale Podcast-Aufnahmezeit, würde uns das etwas erleichtern.
Und es dürfen natürlich auch noch Wünsche geäußert werden, wenn ihr ein spezielles Kapitel habt, bei dem ihr gerne dabei sein wollt. Könnten wir das vielleicht eventuell unter Umständen auch noch irgendwie arrangieren? Dazu erreicht ihr uns über Instagram, Facebook, per E-Mail unter zgetpodcast@gmail.com, auf unserem heißgeliebten Discord-Server natürlich, wie immer. Und wenn ihr schon mal dabei seid, bewerten, weiterempfehlen, rezensieren, Sterne vergeben, nehmen wir alles gerne mit.
Wobei, darf ich noch eine kleine Einschränkung dazu machen? Die brauchst du dir gar nicht den Kopf schütteln, sehen die Leute nicht. Gerade diese Anfragen, einfach um es für uns einfacher zu halten und besser einen Überblick zu behalten, die Anfragen beziehungsweise zum Thema, ihr möchtet am Podcast teilnehmen, hätten wir gern als E-Mail, damit wir das schön in einen Ordner packen können und besser wiederfinden. Weil das Nachrichtensystem über Instagram ist halt ein bisschen schwierig. Geht's gern mal unter. Deswegen diese Anfragen bitte alle über die E-Mail-Adresse.
Mann, jetzt war ich eigentlich so happy, dass ich irgendwie alles. Ich habe die Spoilerwarnung auch vergessen, aber die braucht man jetzt nicht nochmal erzählen. Egal, ich schließe jetzt damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bald. Tschüss.
Thank you.
mir jetzt noch einen reinwürgen. Verdammt!
Entschuldigung, du hast selber gesagt, du willst es per E-Mail haben.
Nein, ich wollte eigentlich die Auslosung per E-Mail haben.
So, aber das ist doch hä? Nee, das funktioniert doch gar nicht.
Ach so, nein, scheiße. Ja, du hast ja recht. Oh Gott.
Wenn die Leute sich per Instagram loskriegen, per Facebook, Discord, dann funktioniert
per das. Per E-Mail, ja, ja, ja. Ich bin Instagram-Follower und ich möchte bitte gerne was gewinnen und dann eine E-Mail schreiben.
Deswegen habe ich ja gesagt, ich übernehme die Auslosung.
Das habe ich irgendwie nicht bis zum Ende gedacht.
Deswegen okay. Bin ich da reingegrätscht.
Entschuldigung, ja, du hast völlig recht.